was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin. Eigentlich mit Ilona Hartmann, aber die hat es ganz kurz vor unserer Aufnahme erwischt. Sie liegt krank im Bett. Wir wünschen gute Besserung und hoffen, dass sie bald wieder hier ist. Wir haben nur gedacht, weil unser Gast gerade angekommen war, als Ilona sagte, ich bin heute leicht, es geht nicht. Ich habe mir gedacht, wir versuchen ein Wochenende zu zweit zu verbringen. Ich freue mich sehr auf einen Gast, der Pianist aus Deutschland ist. Und das hätte er wahrscheinlich selber nicht geglaubt, als er geboren wurde. Damals noch in der Sowjetunion. Er ist dann mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen. Er ist der deutsche Star auf den internationalen Bühnen. Jetzt hat er gerade ein neues Album veröffentlicht, das sich der Liebe widmet. Darüber müssen wir natürlich auch gleich reden. Und weil ja alles mit allem zusammenhängt, auch nochmal ein kleiner Hinweis, denn ein letztes Album von ihm, sein vorletztes Album, das im vergangenen Jahr erschienen ist, wurde gestaltet, das Plattencover, von einem anderen Gast, der auch schon zu Gast hier bei Und was machst du am Wochenende war, nämlich dem Künstler und Illustrator Christoph Niemann. Auch diese Folge wird wie immer produziert von Pool Artists, heute von Charlotte Steinbach, die extra für diese Aufnahme aus Kanada zurückgekommen ist und ihren Jetlag bekämpft. Ich freue mich sehr, Charlotte, dass du es rechtzeitig ins Studio noch geschafft hast. Und ich bin Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Wir haben ganz viele E-Mails bekommen zu unserer letzten Woche, weil wir euch ja gefragt haben, verzweifelt, wo es in Berlin und in Deutschland eigentlich gute Bagels gibt. Stefan Sagmeister hat uns erzählt, dass es in New York so viele tolle Bagelläden gibt, wie wir alle wissen. Aber in Deutschland ist es ein bisschen schwierig. Wir haben sehr viele Empfehlungen von euch bekommen. Und wir werden die alle notieren und in unseren Newsletter veröffentlichen. Abonniert den Zeitmagazin-Newsletter. Was für ein Tag. Am Freitagmorgen kommt die Wochenendausgabe mit all euren Bagel-Tipps. Und falls ihr noch weitere habt und überhaupt Gästewünsche, e-mailt uns an wochenende@zeit.de. Und jetzt freue ich mich, unseren Gast endlich mit Namen vorzustellen. Ihr wisst alle längst, um wen es sich handelt. Herzlich willkommen, Igor Levit.
Freue mich. Hallo Christoph.
Igor, du hast mir gerade erzählt, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, dass du umgezogen bist vor kurzem. Aus Diskretionsgründen verraten wir natürlich nicht, in welcher Straße in Paris du lebst.
Genau.
Aber du lebst in Berlin und hast gerade begeistert erzählt, wie es jetzt ist in deiner neuen Wohnung und für dich auch vor allem mit dem Klavierspielen.
Na, es ist nicht nur das Klavierspielen, die Wohnung ist einfach wunderschön, das Haus ist wunderschön, die Nachbarn sind wahnsinnig nett. Ich kann spielen, ich kann irgendwie frei Musik machen. Das war vorher nicht der Fall. So, und das ist schon ein schönes neues Gefühl. Ich weiß übrigens, dass wir über das Wochenende reden wollen. Ja. Das werden wir auch. Ich will auch wirklich nicht den Podcast crashen hier.
Aber, ach, crashen ist okay.
Aber ich bin sehr gerne alles und alles Mögliche, aber ich bin ganz sicher kein deutscher Pianist.
Ein Pianist aus Deutschland. Auch nicht?
Damit kann ich leben.
Ja.
Aber ich bin kein deutscher Pianist.
Ja, du bist ein...
Wie jetzt würdest bin du sagen, ich gespannt.
Ein europäischer Pianist? Weil du beschreibst dich ja selber als European Citizen.
Ja, damit kann ich leben, aber ich bin vor allen Dingen erst einmal ich und ich bin Pianist. Ich bin vielleicht auch ein in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion in Russland geborener, in Deutschland lebender jüdischer Pianist, aber ja, ich bin ganz sicher kein deutscher Pianist. Das möchte ich doch einmal hier kurz festhalten.
Das haben wir einmal für Wikipedia auch geklärt.
Ich bitte darum.
Wobei es natürlich auch, das Ringen mit Deutschland ist natürlich sozusagen systemimmanent, wenn man in Deutschland aufwächst oder in Deutschland lebt, oder? Natürlich besonders auch mit deiner Familiengeschichte, aber...
Also ich weiß nicht, ob es sind ein anderes Ringen, du wirst dein Ringen genau, haben, eben, aber ich habe natürlich permanentes Ringen darum und die permanente Frage, wer bin ich hier und vor allen Dingen, warum bin ich hier?
Und was ist deine Antwort?
Meine Antwort ist, weil meine Eltern hierher gegangen sind aus Russland, weil wir hierher gegangen sind, weil wir aus wirtschaftlichen Gründen, sprich meine Eltern wollten meiner Schwester, mir und sich selbst eine andere Art Lebensperspektive geben, als dort der Fall war. Deswegen sind wir hier. Weshalb ich jetzt noch immer hier bin, das ist eine andere Frage.
Und was ist deine Antwort auf diese Frage?
Das ist ein permanentes Ringen und eine permanente Suche, weil, ehrlich gesagt, meine Familie hier ist. Mhm. Das ist das, was mich hier hält. Und einige sehr wenige, sehr, sehr, sehr enge Freunde.
Auch die Sprache?
Ich habe ein sehr enges Verhältnis zur deutschen Sprache, ja, aber ich habe wahrscheinlich ein sehr viel, noch viel engeres Verhältnis zur englischen. Mhm. Also auf eine eigenartige Art und Weise spreche ich und fühle ich das Englische fast noch mehr als das Deutsche, obwohl ich Deutsch, glaube ich, ganz okay gut spreche und schreibe. Wie gesagt, das ist ein permanentes Ringen. Was soll man aber auch erwarten? Ich lebe in dem Land mit dieser Geschichte, mit dieser permanenten Erinnerung an diese Geschichte. Das, klar ist das ein tägliches Ringen.
Wie jede Folge beginnt auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende mit der literarischen Einführung in das Wochenende unseres Gastes. Und Ilona hat mir von zu Hause, kurz bevor wir aufgezeichnet haben, noch ihre literarische Recherche geschickt, die sie immer an jeder Folge am Anfang vorträgt. Ich versuche jetzt Ilona zu imitieren, das funktioniert natürlich nicht. Aber es läuft ein bisschen Musik und ich trage vor, den Text von Ilona Hartmann, der Schriftstellerin unseres Podcasts über dein Wochenende, Igor. Und anschließend werden wir besprechen, was davon alles stimmt. Also, Ilona Voice kann ich nicht. Der international bekannte Hobby-Fahrradfahrer Igor Levit verbringt die Wochenenden so, wie die meisten von uns ihre Tage unter der Woche, nämlich sitzend. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass sich in seinem Fall die Beine konstant im Kreis bewegen, weil so funktioniert ein Fahrrad. Wenn er sich also für eines seiner Räder eine Route und ein auf das Wetter abgestimmte Outfit festgelegt hat, wird aufgesessen und das Rad fährt los, während die Räder im Hirn das endlich mal sein lassen. Auf diese Weise ist Igor Levit schon das ein oder andere Mal sich selbst entkommen. Von anderen überholen lässt er sich allerdings nur ungern. Überhaupt ist Radfahren für einen so ehrgeizigen, leidenschaftlichen und disziplinierten Menschen wie ihn eine optimale Gelegenheit, um zu lernen, wo die eigenen Grenzen gewesen wären. Um sich von seinen anstrengenden Touren zu erholen, spielt Igor Levit in seiner Freizeit gern etwas Klavier.
Alles daran ist wahr.
Ilona, wenn du die Folge hörst, ein großer Triumph. Das Radfahren?
Ja. Und das gelegentliche Klavierspielen, wenn ich zu Hause bin. Weil ich arbeite, wenn ich mal zu Hause bin, sehr, sehr viel weniger, als manch einer sich wahrscheinlich vorstellt.
Was ist das Großartige am Radfahren?
Ich will es mal anders sagen. Es gibt zwei, drei Orte in meinem Leben, die für mich Orte der absoluten Freiheit sind, wo ich glaube und wo ich fühle, dass mir nichts geschehen kann. Die Bühne ist der eine Ort. Eine nicht ganz volle Handvoll Freunde und wo immer die sind, ist der andere und das Fahrrad ist der dritte. Mir kann nichts passieren auf dem Rad. Ich kann beinahe nirgendwo besser nachdenken als auf dem Fahrrad. Tatsächlich laufe ich oder fahre ich gar nicht von mir weg, sondern ich komme eher an, wenn ich auf dem Rad sitze. Ich habe ja, du hast es angedeutet, oder Ilona hat es angedeutet, mit dem Satz, wenn er sich auf eines seiner Fahrräder setzt, ich habe einige.
Wie viele?
6.
Wow.
Es gibt 6 Wochentage. Also, Freunde, ist.
gibt's ein Dienstagsrad und ein Freitagsrad?
Nein, aber je nach Laune. Du hast ja auch mehrere Paar Schuhe. Also, ja. Je nachdem, wie es mir geht und wie ich mich fühle, nehme ich das eine Rad oder das andere.
Okay, das müssen wir besprechen. Also, 6
Ich habe ein Mountainbike.
Okay. Fahrrad 1.
Fahrrad 1. Ich habe ein Rennrad. Fahrrad 2. Ein Faltrad. Ein Stadtrad mit Körbchen. Ja. Ja, dann habe ich noch eine Art Rennrad-Gravelbike.
Was heißt Gravelbike?
Das ist ein Rennrad mit, also ich bin kein Profi, aber es ist jetzt
oder
es
fast.
Ist kein, es ist ein gefedertes Fahrrad mit etwas dickere, etwas strukturiertere Reifen. Ich kann damit auch einen Berg hochfahren, aber die Reifen sind sehr dünn. Und ich habe ein Angeberfahrrad.
Kannst du dieses Angeberfahrrad ein bisschen beschreiben?
Ja, es hat sehr dicke Reifen. Es ist ein sogenanntes Fatbike. Ich habe mir das in Kalifornien abgeguckt. Es gibt ein sehr, sehr tolles Foto von Arnold Schwarzenegger, wie er ein Fatbike fährt. Das war ehrlich gesagt so eine Inspiration. Es ist eigentlich ein bisschen Gaga. Aber es ist ein ganz tolles, entspanntes Fahren. Du fährst sehr langsam, kannst damit nicht schnell fahren. Und
angeben
so,
eben, ne?
Man, total. Ja. Und es ist so zurückgelehnt, so ein bisschen Fahrradfahren, Schrägstrich Harley fahren. So ein bisschen.
Jetzt haben wir es ein bisschen vor Augen. Ja. Und das heißt, wenn du dann durch Berlin mit diesem Angeberfahrrad.
Werde ich fährst, angeschaut.
Ja. Wird auch manchmal kommentiert.
Ja.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, was ist das denn? Ist so das. Das ist so das Harmloseste. Es hat alles schon gegeben. Darf ich mal?
Und?
Du hast die nicht mehr alle. Schön für dich hatte ich auch schon mal. Aus dem Weg. Wow, wie geil. Also es ist wirklich alles. Also da kriege ich ganz, ganz viele Kommentare zu. Ist aber wirklich, also für die Stadt, besonders für so ein fahrradtechnisches Suizidkommando wie Berlin, ist es einfach ein Geschenk, weil du hast das Gefühl, du sitzt in einem Panzer.
Also es ist praktisch der SUV unter den Fahrrad.
Korrekt, ist aber nicht so scheiße wie ein SUV.
Ja, umweltfreundlicher natürlich.
Genau.
Wie hast du das Fahrradfahren für dich entdeckt?
Ich habe es einfach als Kind gelernt und bin ein paar Mal ein paar Mal hingekracht, aber...
Das haben wir alle, ne?
Ich habe es als Kind gelernt, das hat mir aber nie wirklich was bedeutet.
Okay.
Und der Moment, wo es mir anfing, sehr, sehr viel zu bedeuten, war der Beginn meiner Freundschaft mit Hannes Malte Mahler. Mein engster Freund, der ja vor 6,5 Jahren ums Leben kam, weil Hannes hat quasi auf seinem Fahrrad gelebt. Der ist zum Zähneputzen mit dem Fahrrad gefahren, so ungefähr, in der Wohnung. Er ist ja auch tragischerweise auf dem Fahrrad verunglückt. Mm. Wir sind so viel Rad gefahren. Der war wirklich, also ich habe Mahler ohne sein Fahrrad nie gesehen. Und in der Zeit habe ich Fahrradfahren sehr, sehr lieben gelernt und für mich entdeckt. Und das ist auch so geblieben. Also das wird auch fast immer mehr. Also ich habe mindestens noch 5 weitere Ideen, was für Fahrräder ich gerne hätte.
Zum Beispiel?
Naja, es gibt Stadträder mit Körbchen hinten, Körbchen vorne. Es gibt so Chopperbikes, die ich ganz, ganz toll finde, wo du dich so wirklich zurücklehnst und Arme ganz weit nach vorne ausgestreckt. Also es gibt noch sehr viele Möglichkeiten. Ich habe nur leider im Keller keinen Platz mehr.
Ich wollte gerade danach fragen. Also 6 Fahrräder, also der Keller muss schon auch geräumig sein,
nee,
oder?
Nee, du musst packen können. Aha. Aber ich bin ein ziemlich guter Tetris-Spieler.
Ah, was ist das Geheimnis vom guten Tetris-Spieler?
Antizipation. Wie beim Klavierspielen, ist genau das Gleiche.
Ah ja?
Ja.
Jetzt erklär mal.
Naja, das ist eine Mischung zwischen jetzt im Moment sein und wissen, was in 80 Seiten passiert.
Und wie lernt man das?
Erfahrung.
Das heißt
Erfahrung. Selbstbewusstsein, Ruhe und Erfahrung. Nichts mehr. Das kannst du in keinem Studium lernen.
Das heißt, wenn wir dich auf der Bühne sehen und du spielst in dem Moment, bist du ganz in dem Moment und hast gleichzeitig aber
das Ende vor Augen.
Und wie fühlt sich das dann an für dich?
Das fühlt sich so an, dass ich nicht in einem Tunnel bin. Also ich bin nicht in the zone, wie man das so häufig sagt. Ich bin voll da. Also ich höre auch den Raum, in dem ich bin. Ich mag auch Räume hören. Ich mag Geräusche. Ich mag lebendige Räume. Aber es gibt mir Halt, weil ich eben einerseits absolut loslassen kann. Das ist der Teil im Moment sein. Und andererseits Kontrolle habe. Das ist der Teil, ich weiß, wo ich hingehe. Ich habe ein Ziel vor Augen.
Du weißt, wie es ausgeht.
Korrekt. Und ich weiß, wo es ausgeht. Wie es ausgeht, ist eine andere Frage. Ich weiß, wo die Reise hingeht. Das ist Erfahrung. Mhm. Also das, eine andere Antwort habe ich nicht.
Du bist ja jetzt gerade wieder sehr viel unterwegs, gibst viele Konzerte in Deutschland, auf der ganzen Welt. Da bist du ja schon überall aufgetreten, allen wichtigen Konzerthäusern, Carnegie Hall zum Beispiel auch in New York, also sowas wie der Olymp für klassische Musik. Wie sieht eigentlich so ein ganz normales Berliner Wochenende für dich aus? Und wann beginnt es eigentlich?
Um 6 Uhr morgens. Ich bin Frühaufsteher. Beinahe unabhängig davon, wann ich ins Bett gehe. Das ist ein Fluch.
Das heißt, auch wenn du mal bis 3 Uhr irgendwo
bin ich um 6 wach. Und das ist furchtbar.
Und dann wachst du auf und was passiert dann?
Dann laufe ich wie ein Zombie in meine Küche und mache mir 1 Liter Filterkaffee.
1 Liter?
Ja.
Ja, du hast auch schon vorhin verraten, dass du heute Morgen, wir zeichnen ja an einem Dienstagmorgen um 10 auf, auch schon so den ein oder anderen Kaffee getrunken
hast. Ja, auf dem Tisch hier steht der 4.
Okay. Und du kannst trotzdem gut schlafen?
Ich konnte noch nie gut schlafen.
Und das heißt, das ist dann nicht schlimm, wenn du morgens um 6 aufwachst?
Ich habe nicht gesagt, das ist nicht schlimm. Ich habe gesagt, ich konnte noch nie gut schlafen. Aber das ist etwas, was einfach so ist und womit ich lerne zu leben. Das ist nicht einfach, aber ich kann nicht gut schlafen.
Wie viele Stunden schläfst du normalerweise?
Zwischen 4 und 6.
Okay.
Also 6 ist schon echt Urlaub.
Und das heißt, wirst du dann im Laufe des Tages nochmal müde? Gibt es dann den berühmten zweiten Schlaf? Den haben wir am Wochenende schon öfter hier besprochen im Podcast.
Manchmal gönne ich es mir, ja, so eine halbe Stunde. Aber es gibt eher, und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, also einer der Gründe, weshalb ich nicht schlafen kann, ist, ich merke, ich möchte gerne, ich erlaube es mir aber nicht.
Warum nicht?
Weil ich gern lebe und weil ich gerne Leben sehe. Das ist so der Hauptgrund. Also wenn die Nacht anbricht, ich mag die Nacht nicht. Also ich habe
du arbeitest ja.
Nee, ich arbeite abends. Nicht. Ja, ich arbeite abends, aber ich mag die Nacht nicht. Sie bricht an, ich will, dass morgen wird.
Und deshalb kannst du nicht gut schlafen?
Das ist einer der Gründe, weshalb ich nicht gut schlafen kann. Ja.
Also wenn wir uns einblenden in deinen Samstagmorgen, in deiner...
Wenn ich nicht alleine bin, kann ich übrigens viel besser schlafen.
Das ist eine große Menschheitsfrage. Das ist immer gut, dass wir die hier auch in unserem Wochenend-Podcast besprechen. Schläft man besser alleine oder zu zweit? Es gibt ja die Theorie eigentlich, dass Männer besser schlafen in Begleitung, weil sie dann das Gefühl haben, sie sind geborgen und das ist ein, ja, wie auch immer, ein Ort, an dem sie nicht mehr alleine sind. Während Frauen, zumindest habe ich das von der einen oder anderen Forschung gehört, eigentlich besser alleine schlafen, weil sie ein bisschen genervt sind von dem Typen oder von der Person neben ihr, die dann zu früh einschlafen und schnarchen und sich hin und her bewegen. Und
alle hier am Tisch nicken gerade.
Ja, ja, unsere Produzentin nickt und lacht.
Ja, und ich nicke auch, weil ich bin der absolute Männerdurchschnitt, der dieser Theorie entspricht. Ja.
Und trotzdem schläfst du aber besser alleine.
Nein, ich schlafe eben nicht besser
alleine. Also
wenn ich nicht alleine bin, schlafe ich besser.
Ja.
Insofern, ich bin da Durchschnitt.
Okay, ja, ich auch. Wenn du also an diesem Samstagmorgen aufwachst, ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen,
bitte,
ob du alleine aufwachst oder zu zweit. Es sind also zwei
verschiedene. Stand jetzt alleine.
Okay, stand jetzt alleine, du wachst auf, es ist viel zu früh, also ja. 6 Uhr, 6:30, du gehst in die Küche, machst dir den Liter Filterkaffee. Mhm. Wie geht's dann weiter?
Dann lese ich Nachrichten. Dann mache ich Yoga. Dann ist 7:30 morgens.
Und Yoga machst du seit wann?
Seit 3 Monaten.
Also ganz frisch.
Ja, ich habe ja früher immer nur Gewichte gestemmt. Und ich nehme kein Gewicht mehr in die Hand.
Warum nicht?
Weil der Körper nicht mehr will. Das merke ich richtig, das ist vorbei. Ich habe das 11, 12 Jahre gemacht, 5, 6 Mal die Woche.
Arnold Schwarzenegger.
Ist rum, vorbei.
Und dann hast du überlegt, jetzt brauche ich was anderes.
Ich habe durch Zufall einen Trainer kennengelernt, der außergewöhnlich ist, hier in Berlin. Und der beim ersten Treffen, das wir hatten, wir haben Kaffee getrunken in meinem Lieblingscafé auf der ganzen
Welt. Verrätst du das, wie das heißt?
Ben Rahim in den Sophienhöfen. Und ich war bei Wissem, so heißt er, also Wissem Ben Rahim. Ich war in seinem Paradies. Und dann habe ich mich mit diesem Trainer getroffen und der, einer der ersten Sätze, den er sagte, war: Guck mal, was für ein stressiges Leben du hast. Sport ist kein Stress, Sport ist Stressreduktion. Und dieser Begriff Stressreduktion, der hat mich echt getriggert. Ich dachte, okay, was ist denn jetzt los? Was meint der? Und ich habe so gut mich körperlich noch nie gefühlt wie zurzeit. Wie gesagt, ich trainiere immer noch 5, 6 Mal die Woche, aber eben anders. In der gleichen Zeit lernte ich eine Yogalehrerin kennen. Und das war vollkommen irre. Das war ein ganz anderes, das war völlig irre. Und dann über sie habe ich die Besitzerin eines wunderschönen kleinen Yoga-Studios kennengelernt, das den herrlichen Namen Original Feelings Berlin trägt.
Oh Gott.
Aber ist wirklich ein Traumort.
Ja.
ganz wenige Minuten entfernt von da, wo ich jetzt wohne.
Ja.
Und das hat wirklich mein, ich sage, weil Sport echt ein essentieller Teil meines Lebens ist, das hat wirklich mein Alltag in dem Sinne um 180 Grad gedreht. Diese Art des Workouts und Yoga zusammen, ich versuche beides jeden Tag zu machen, hat mich wirklich echt, tut mir unglaublich gut.
Und das Yoga machst du dann in der Küche oder im Wohnzimmer?
Im
oder?
Wohnzimmer.
Okay.
Hast Im du Wohnzimmer dann, und im Studio.
Und hast du da einen bestimmten Ort?
Wo Ich lege mir die Matte auf den Boden, ein paar Blöcke auf den Boden. Dann fluche ich, weil mir alles wehtut und dann geht's los.
Und wie lange dauert dann die Übung?
Eine Stunde.
Eine Stunde?
Ja.
Wie geht die voran?
Was meinst du?
Also, du legst dich auf die Matte?
Nee, ich stehe erstmal und habe einen sehr langen Holzstab in der Hand und drehe meine Arme und meine Schultern rum, bis ich so. Und dann, also ich wärme mich auf und dann fange ich an, so einen Übungsprozess durchzugehen.
Stressreduktion, weil du gesagt hast, du machst 5-6 Tage in der Woche auch Training.
Ja.
Ist das ein Ausgleich zu deinem Beruf? Oder?
Ja, es ist Entspannung. Es ist mittlerweile Entspannung. Es ist die Zeit, wo ich führe keine Telefonate in der Zeit. Ich bin nicht erreichbar in der Zeit. Ich
schaue nicht auf dein Handy.
Ich schaue nicht auf mein Handy in der Zeit. Ich denke auch nicht drüber nach, sondern ich atme ein und atme aus. Atme ein, atme aus. Das ist ein bisschen ähnlich wie auf dem Fahrrad. Also Sport ist auch so ein Raum, wo ich das Gefühl habe, hier kann mir nichts passieren, hier bin ich ganz bei mir.
Und wie geht der Samstag dann weiter nach der einstündigen Yoga-Übung?
Dann gehe ich zum Sport. Und dann ist es so 11 und dann spiele ich vielleicht ein bisschen Klavier, aber vielleicht treffe ich auch Freunde, lese. Ich lese sehr gerne zu Hause.
Was liest du gerade?
Ich lese gerade ein wunderbares Buch, dessen ich bin so schlecht mit Titeln, aber im Grunde ist es ein Buch des vor kurzem verstorbenen, sehr berühmten englischen Rabbiners Jonathan Sacks. Und es geht um Jewish Identity so und ein bisschen wie ein Brief, er schreibt im Grunde genommen wie ein Brief an sich selbst. Es ist sehr, sehr, sehr berührend.
Jüdische Identität in Europa oder allgemein?
Jüdische Identität erst einmal allgemein. Alles andere, jüdische Identität in Europa, vor allen Dingen auch in Deutschland, das ist dann wieder mein, damit muss ich dann selbst umgehen. Also da geht es eher um das Allgemeine und es ist wie ein wunderschönes Selbstgespräch.
Und warum hat dich das so berührt? Also was daran hat dich so berührt?
Weil mich dieses Thema seit mehreren Jahren jeden Tag beschäftigt, wie noch nie zuvor. Und ich einerseits weder religiös aufgewachsen bin, noch Ahnung habe. Ich weiß, was Regeln angeht, überhaupt nicht, wovon ich spreche. Weiß aber natürlich, wer ich bin. Und pfeife auf die Regeln. Und Gespräche mit sehr, sehr engen Freunden darüber, die auch Juden sind, so wie ich, Michel Friedmann ist einer davon, sind die letzten Jahre für mich existenziell wichtig geworden und haben mich auch sehr verändert, haben mich bereichert. Und jetzt kam von einem anderen Freund von mir, der in Amerika lebt, kam dieses Buch in meine Hände. Und es ist sehr bestärkend und inspirierend.
Und warum ist deine jüdische Identität in den letzten Jahren für dich wichtiger geworden?
Weil ich mich angefangen habe zu fragen, wieso ich hier bin.
Und das hat natürlich extrem mit dem Judentum zu tun, denn deine Familie, vermute ich, konnte deshalb auch nach Deutschland kommen, weil ihr jüdische Wurzeln habt.
Und das weil ein gewisser Michel Friedmann und ein gewisser Bubis, Ignaz Bubis, mit unter anderem da verhandelt haben, dass es jüdische Kontingenzflüchtlinge gab.
Ja.
Das habe ich übrigens erst viel später erfahren.
Ja. Helmut Kohl hat das dann durchgesetzt. Ja?
Genau.
Das heißt, es ist im Grunde genommen ein bisschen auch ein biografischer, ein historischer Zufall. Also wenn die Wiedervereinigung nicht gekommen wäre.
Wir hatten Ausreisegenehmigung nach Australien, in die Vereinigten Staaten und selbstverständlich nach Israel. entschieden haben sich meine Eltern und ich bin ihnen für zwei Dinge bis auf mein Lebensende dankbar. Mhm. Erstens, dass sie bei allem normalen elterlich-kindlichen Ärger, den es Familienärger so gab, wie hat Karl Kraus gesagt, Familienleben ist ein Eingriff ins Privatleben.
Hallo Mama, hallo Papa.
Hallo Mama, Papa. Ist die Dankbarkeit dafür, dass sie sind, wer sie sind, unendlich. Und die zweite ist, dass sie meine Schwester und mich aus diesem furchtbaren Russland rausgeholt haben. Das ist ein Geschenk, für das ich ihnen nie dankbar genug sein kann. Und klar hat das mit Familie zu tun, aber es hat einfach sehr, sehr stark mit diesem Land zu tun. Mhm. Natürlich liegt es vor allen Dingen daran, in welchem Land ich lebe. Mhm. Russland ist mir, also egal ist das falsche Wort. Es ist mir schon deswegen nicht egal, weil ich eben so dankbar bin, dort nicht aufgewachsen zu sein, dort nicht zu leben. Ich habe mit dem Land nichts zu tun. Gar nichts. Ich habe dort einmal gespielt.
Wie war das?
Ich war Tourist. Es war fremd. Es war ehrlich gesagt, es war auf eine Art, es war es furchtbar.
Warum?
Weil ich menschliches Verhalten gesehen habe, das wirklich, da haben sich Abgründe aufgetan. Wie Männer, die im alte Männer, die im Restaurant Kellnerinnen behandeln, als wären sie wirklich ihre Geldgediensteten. Also es war alles furchtbar. Und es war natürlich die sehr, sehr kleine Elite, die ich da erlebt habe. Ist mir aber egal. That's the ruling class. Also ich fand alles furchtbar und war sehr froh, da rauszukommen. Nein, es geht um Deutschland. Mhm. Ich lebe hier. Und dieses Land macht was mit mir.
Wenn wir über das Wochenende reden, reden wir natürlich über die Wochenendrituale von heute, aber natürlich auch die Wochenendrituale aus der eigenen Kindheit. Du bist ja in Hannover aufgewachsen.
Ja, ganz dünnes Eis, keine Kritik. Keine Häme über Hannover.
Bitte. Hast du irgendwie eine hämische?
Ja, ich habe schon was gerochen.
Nein. Ich bin Hannover-Fan. Ich finde, der Hannover ist eine der unterschätztesten Städte in Deutschland.
Vollkommen.
Wahnsinnig richtig. Schöne Parks.
Und sehr, sehr tolle Menschen.
Ja, also offenbar. Aber eben, also viel grüner auch, als man denkt.
Eine der besten Musikhochschulen der Welt.
Ja.
Das, immer noch.
Ja. Wie sahen die Wochenenden in eurer Kindheit aus?
Freunde treffen, in der Hochschule rumhängen. Ich war ja Jungstudent, sogenannter Jungstudent. Also ja. du kriegst quasi dein Klavierunterricht an der Hochschule. Ich bin ja trotzdem weiterhin zur Schule gegangen. Meine Schule, damals noch Orientierungsstufe, 5., 6. Klasse. Und dann das Gymnasium waren im Grunde genommen 3 Straßen weiter von der Musikhochschule. Das heißt, ich war in der Ecke. Mhm. Ich hatte Samstagsschule.
Hatte ich auch.
Humanistisches Gymnasium.
Furchtbar.
Ach ja, ich war gerne in der Schule.
Ja, ich war eigentlich auch, aber...
Wahnsinnig schlechter Schüler, aber ich war gerne da.
Ah ja?
Ja.
Welche Abi-Note hast du?
Ich habe kein Abitur gemacht.
Ah ja. Du bist mittlere Reife
nach der 11. abgegangen, ja. Genau.
Wahnsinnig schlechter Schüler in allen Fächern oder...
In allem, wo man sehr viel reden musste und sich so rausreden konnte, war ich okay. In allem, wo du lernen musstest, war ich eine Niete.
Hm, ja.
Also, ich bin einmal hängen geblieben mit einer 5 in Mathematik, in Physik, in Chemie, in Latein, in Altgriechisch und in Sport.
Okay. In Sport auch?
Ja.
Weil du nicht so sportlich warst als Teenager?
Weil ich ein sehr dickes Kind war und lieber mir die Zehennägel rausgerissen hätte, als Reck oder Marren zu machen. Also, ich bin einfach gegangen. Ich habe es einfach nicht gemacht.
Und hatten deine Eltern Wochenendrituale? Gab es ein gemeinsames Frühstück?
Wir sind keine ritualisierte Familie. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Insofern, Rituale habe ich noch nicht mal im Konzertleben. Es gibt bestimmte Dinge, die ich grundsätzlich nicht brauche. Das kannst du Ritual nennen. Ich brauche kein Essen hinter der Bühne bei Konzerten.
Es gibt nicht so eine berühmte Ego Levit Liste.
Mein Rider, der ist sogenannte kleiner, Rider. Kleiner als klein.
Was steht auf deinem Rider drauf?
Stilles Wasser. Ich bin wirklich low maintenance, was das angeht. Ganz, ganz, ganz entspannt. Manchmal tut mir so eine kleine warme Mahlzeit ganz gut, aber nicht, aber selten. Aber du hast ja nach der Kindheit gefragt.
Ja, genau.
Also es war eben so, ich hatte eben Samstag Schule und war eben sowieso dann in der Musikhochschule, weil häufig der Klavierunterricht am Wochenende stattfand. Ich hatte wochentags war ich am Kaiser Wilhelm und Ratsgymnasium. Mhm. Nicht wahr? Insofern hat sich das Wochenende sehr stark ums Musikmachen gedreht. Immer.
Hat dich Musik eigentlich damals schon glücklich gemacht?
Ich kannte diese Begriffe nicht. Ich war viel zu jung dafür. Aber es hat mir es stand außer Frage, dass ich Musik mache. Mhm. Aber es gab, ich habe immer ein sehr realistisches und zum Teil sogar unaufgeregtes Verhältnis gehabt, nicht zur Musik und zum Musikmachen, aber zum Beruf. Mhm. Ich brauche den Beruf am Ende des Tages nicht, um Musik weiterzulieben. Also wenn es irgendwann nicht mehr geht, geht es irgendwann nicht mehr. Da bin ich, ich gehe relativ angstfrei durch das Leben und verbiete mir Dinge nicht, nur weil es vielleicht sein kann, dass ich mich verletzen könnte.
Aber das geht ja schon manchmal durch den Kopf, dass man aufpassen muss, dass die Finger...
Nein, es geht mir schon manchmal durch den Kopf, wo ich mich frage, wie lange ich das machen will. Das geht mir durch den Kopf.
Ja?
Ja.
Also ich meine, du bist jetzt...
Ich bin jetzt 35. Die letzten 10 Jahre sehr, sehr, sehr intensiv am Konzertieren und ich hoffe auch noch die nächsten 10 Jahre. Ob es die nächsten 20, 30 sind, woher soll ich das wissen?
Und hast du eine Vorstellung von deinem Leben ohne Musik machen? Ohne Klavierspiel?
Nein, aber ich habe eine Vorstellung von meinem Leben ohne 5 bis 6 Konzerte im Monat.
Und wie wäre das dann?
Also so wie die letzten 2, 3 Monate waren und die waren wunderschön. Ich habe ein, zwei, dreimal im Monat gespielt und hatte Zeit für mich, hatte Zeit für Freunde, habe Yoga gemacht, habe gelesen, bin Fahrrad gefahren, habe Sachen gemacht, ich habe einfach gelebt, ich bin umgezogen und es war einfach sehr, sehr schön. Und trotzdem habe ich ja gearbeitet intensiv, aber eben... Der Lebensrhythmus war nicht einpacken, auspacken.
Was er normalerweise ist.
Was er normalerweise ist und was er ab dem Tag nicht mehr wurde, als wir uns zum letzten Mal im Podcast unterhalten haben.
Ja.
Denn das war...
Als du bei Alles gesagt zu Gast
genau.
warst.
Genau. Und ihr mir ja noch einen zweiten Teil schuldet.
Ja, das stimmt.
Ja, ich sag's nur. das ist dokumentiert.
Ja, wir warten auf den Besuch.
Ich warte auf den Anruf. Nein, das war schon eine unglaublich lehrreiche Zeit, weil ich plötzlich einfach Zeit hatte. Mhm. Und so finster und schrecklich das war, wir sprachen ja damals drüber, die Pandemie und die Lockdowns und der Zustand der Welt und meiner Welt. Ganz privat war die Zeit ein großes Geschenk. Mhm. Und diese Art Ruhe und Stichwort Stressreduktion und Freiheit und Zeit, die lasse ich mir auch nicht mehr nehmen.
Interessant. Das ist ja doch dann eine positive Folge dieser doch negativen Zeit.
Absolut.
Ich meine, du bist ja damals auch in Deutschland für viele bekannt geworden, weil du deine berühmten Twitter-Konzerte gegeben hast, wo du live gestreamt hast aus deiner alten Wohnung. Das heißt, du hast dann natürlich schon den Kontakt zum Publikum gesucht, wobei ich mir vorstellen kann, dass diese Konzerte, ich meine, es gibt dann natürlich viele Reaktionen digital, also Herzchen und Kommentare und es wurde auch sehr viel darüber berichtet. Aber das Publikum war ja nicht anwesend.
Waren sie schon?
Ah ja.
Sie waren anwesend.
Du hast sie gespürt?
Ich muss sie nicht spüren, ich bin kein esoterischer Mensch. Ich weiß, sie sind da. Ich weiß das ja. Und es war eben so, wie es war. Ich konnte sie nicht sehen, sie konnten mich nicht sehen. In echt, aber sie konnten mich sehen und hören. Und ich habe für jemanden gespielt. Und das war der Hauptgrund, wieso ich es überhaupt gemacht habe. Also wenn ich diesen Kabel zum Publikum verloren hätte, weiß ich nicht, ob ich überhaupt das Klavier angerührt hätte in der Zeit. Aber das Gefühl und auch das Wissen darum, ich kann weiterhin Musik für andere machen, hat mich gehalten. Aber noch einmal, natürlich, ich habe weiterhin Klavier gespielt, aber es gab ja noch einen Tag drumherum. Und der Tag drumherum war, warte mal, was liegt denn da eigentlich in dem Ordner? Wieso ist diese Kiste da? Ich kannte mein Zuhause gar nicht. So, und
hast du angefangen aufzuräumen?
Ich habe angefangen, mir Sachen anzuschauen, ja.
Was hast du da entdeckt?
Oh Gott, also, also ich bin mit, du hast ja eingangs in diesem Gespräch mich als diszipliniert bezeichnet, dein Wort in Gottes Ohr. Ich bin tatsächlich sehr diszipliniert und bin auch sehr gut mit Unterlagen und Steuern und, die, und Versicherungen und diesem und jenem. Aber ich habe so irgendwelche unfassbar viele Bedienungsanleitungen.
Was? Liebst du Bedienungsanleitungen?
Ich hasse Bedienungsanleitungen. Ich hatte plötzlich unglaublich viele Bedienungsanleitungen drin. Alte Fotos, irgendwelche Zettel, irgendwelche Kisten, irgendwelche Notizen. Ich mache mir ja häufig auch Notizen. Ich hab, also, weißt du, so dein Zuhause mal kennengelernt. Was habe ich denn die letzten Jahre für ein Leben gelebt? Wenn man so sagt, 100 Konzerte im Jahr sind nicht 100 Tage im Jahr.
Sondern 200.
Das sind 250 Tage im Jahr. Du hast häufig mindestens einen Anreisetag, einen Abreisetag und so weiter, Probentage. Es liegt mir fern, mich zu beschweren. Ich sage nur, das war ein ganz anderes Leben. Hm. Und dieses Leben will ich nicht mehr haben.
Das heißt, wie viele Konzerte spielst du jetzt im Jahr?
Jetzt sind es etwa 70. Mhm. Nächstes Jahr sind es noch weniger. Mhm. Übernächstes Jahr sind es noch weniger. Mhm.
Wenn wir über dein Wochenende von heute reden, nach all diesen sportlichen Betätigungen, jetzt alle, die das hören, denken,
treffe ich Freunde.
Gott, oh Gott, der macht also am Wochenende, es ist Yoga, Radfahren ins Studio, also
ja, aber Sport, ich fahre ja gerade zu jemandem.
Also natürlich, ich, aber trotzdem, ja.
Gehe ich essen.
Ja.
Treffe ich Freunde.
Hast du ein Lieblingsrestaurant?
In Berlin?
Egal wo auf der Welt, wir können jetzt ein paar durchgehen, die du empfehlen würdest.
Also von ganz, ganz, ganz einfacher Straßenküche bis absolutem Drei-Sterne-Niveau ist alles dabei. Such dir was aus. Nenn mir eine Stadt.
Darf ich mir eine Stadt aussuchen?
Ich bitte darum.
Dann sagen wir zum Beispiel München.
Es gibt in München im Glockenbachviertel ein Café, das heißt Du Katz.
Aha.
Ja. Ganz toll.
Ja.
Da bin ich sehr, sehr gern.
Was isst du da am liebsten?
Ich sitze da vor allen Dingen am liebsten mit einer sehr lieben Freundin und trinke Kaffee.
Ach, sehr herrlich. Jetzt können wir so ein Städtequiz spielen.
Weiter.
Salzburg.
Schwierig. Während der Festspiele dreht sich alles so ein bisschen um diesen Bereich Festspielhaus.
Ja.
Und da gibt es natürlich die wunderbare Blaue Gans.
Fantastisches Hotel und Restaurant.
Fantastisches Hotel und Restaurant.
Ja, mit viel Kunst und...
Und hinter dem Festspielhaus gibt es ein sehr, sehr feines Restaurant, das heißt St. Peters Keller.
Ja.
Ganz toll. Und dann gibt es eben in den Toscanini-Höfen ein ganz, so eine Art Restaurant-Würstchenbude. Das ist auch einfach herrlich. Also das sind so die, kulinarisch sind das so die drei Orte, ja, um die es sich abspielt.
In Salzburg in der Blauen Gans gibt es auch eines meiner absoluten Lieblingsgerichte, nämlich das sogenannte Schotterschnitzel, das erfunden wurde von einem Bauunternehmer, der den Besitzer der Blauen Gans gefragt hat, sag mal, in den Pausen, zwischen den Stücken, würde ich gerne was essen, aber ich habe keine Zeit, mich hinzusetzen. Also würde ich gerne was im Stehen essen. Und dann hat er eben ein Schnitzel gemacht, das er eben klein geschnitten hat.
Ganz toll.
Und es ist eben das, also steht, glaube ich, nicht auf der Karte, aber man kann es immer bestellen, ja, oder?
Ja. Weiter im Städtequiz.
Hannover.
Das Zurück zum Glück.
Warum?
Weil ich da quasi aufgewachsen bin und weil die zwei Schwestern, denen das Café, das Restaurant gehört, Julia und Sonja, mit zum engsten Freundeskreis gehören. Und ich bin Patenonkel von Julias und ihrem Mann, von Bens Tochter. Mhm. Und das ist Familie.
Patenonkel sein, Patentante sein, wie macht man das am besten?
Indem man es macht und Kontakt hat. Mhm. Ich habe zwei Neffen, eine Nichte und drei Patenkinder. Mhm. Also ich bin ein laufender Kindergeburtstag.
Und der laufende Kindergeburtstag meldet sich regelmäßig.
Also unbedingt.
Ja, schickt auch mal was,
ja,
vorbei.
Unbedingt.
Was zum Beispiel?
Ja, ich habe mir die Liebe der Kinder eiskalt gekauft.
Womit?
Mit Geschenken.
Ja, mit welcher? Also
mit,
welche,
hast von du einen Spielzeug Tipp? Bis kleine Schmuckstücke bis you name it. Also
ich sitzen alle zu Hause und denken, ich will auch Igor Levit als Patenonkel haben.
Nee, meine Kita ist voll. jetzt müssen eigene kommen. Jetzt reicht's.
Wie geht dein Wochenende dann weiter nach all diesen sportlichen Betätigungen und
findest
den
du nicht
Freunden,
auch, das war viel zu kurzer Städtequiz?
Willst du noch eine weitere Stadt?
Nee, Mutze, gefällt dir wahrscheinlich nichts mehr ein. Aber wie geht mein Wochenende weiter? Ich sehe Menschen, also ich sehe Freunde, ich telefoniere viel, mache mal Musik.
Ist das eigentlich, wenn du dich da ans Klavier setzt, spielst du dann was Spontanes?
Ja. Ich arbeite nicht wirklich viel zu Hause. Also ich bin die meiste Zeit ja alleine unterwegs. Und die folgende Aussage führt häufig zur Diskussion: Mir gibt ein Museumsbesuch alleine nicht so viel. Ich begehe nicht so gerne alleine an Orte.
Weil du eh schon so viel alleine bist.
Ja, und weil ich mich gerne austausche. Also ich bin gerne in Kontakt. Und ich kann nicht so gut in Galerien und Museen und etc. oder Sehenswürdigkeiten jeder Art alleine hingehen. Das heißt, wenn ich alleine unterwegs bin, arbeite ich. Und zwar die ganze Zeit. Und wir haben ja vorhin über den Rider gesprochen.
Ja.
In dem Rider steht nicht wirklich viel drin. Was drin steht, ist, ich brauche im Grunde genommen permanent zu meiner Verfügung ein Raum mit Klavier. Und da ist es mir aber auch egal. Ist es ein Flügel, ist es ein Upright, ein kleines Klavier, ist mir vollkommen egal. Ich brauche einen Raum zum Arbeiten. Und da arbeite ich dann sehr, sehr viel.
Und ist es dann Trainieren oder was ist das denn eigentlich, das Spielen, wenn du dann für dich spielst?
Häufig ist es auch Lernen von neuen Stücken, die ich dann aufführen muss in XYZ-Wochen. Es ist natürlich auch das Arbeiten der jeweiligen Programme, die ich dann an den Abenden spiele. So, also es ist das, was gerade ansteht.
Werbung.
Diese Woche in der Zeit. Was wir verdienen. Leistet eine Lehrerin weniger als ein Unternehmensberater? Und warum bekommt eine Pflegekraft weniger Lohn als ein Ingenieur? Über die Unterschiede beim Einkommen der Deutschen und wie sie sich erklären lassen. Außerdem lösen Sie unser Quiz und gewinnen Sie eine Städtereise für zwei Personen. Alle Teilnahmeinfos finden Sie in der Zeit. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt im Handel oder direkt bestellen unter zeit.de/bestellen.
Wenn jetzt zum Beispiel bei deinem neuen Album, für dein neues Album Tristan, beschäftigst du dich, ich sag's mal ganz vereinfacht, mit Liebe. Haben wir am Anfang schon kurz angedeutet. Und ich finde es ein sehr schönes, sehr besonderes Album, das auch gar nicht so zugänglich sein möchte im ersten Moment. Das durchaus signalisiert Distanz auch.
Ja.
Wie kam es dazu?
Das kam ein bisschen so, dass mein Freund Markus Hinterhäuser, der jetzige Intendant der Salzburger Festspiele und jemand, den ich sehr schätze und auch sehr vertraue, mich anrief vor einigen Jahren und fragte, ob ich bei den Salzburger Festspielen mit den Wiener Philharmonikern und Franz Welser Möst am Dirigentenpult Hans-Werner Henzes Tristan aufführen würde. Und es gibt eben so ein paar sehr wenige Menschen in meinem Leben, denen ich so sehr vertraue, dass wenn die mir sagen, etwas ist gut oder etwas ist schön, dann mache ich das, ohne zu hinterfragen.
Wie viele Menschen gibt's?
Vielleicht 6, 7. Und Markus gehört dazu. Und ich habe einfach Ja gesagt. Und dann habe ich ein Jahr lang dieses Werk gelernt, was mir sehr viel Kraft und geraubt hat und Nerven, weil es einfach schwer zu lernen war. Als wir es dann aufgeführt haben in Salzburg, war das so besonders und so intensiv, dass Franz, also der Dirigent, und ich einfach einander gesagt haben, wir müssen das nochmal spielen und lass uns das aufnehmen. Und in dem Moment fing nach dieser Tristan-Aufführung bei mir so im Hirn an, das Rädchen sich zu drehen. Nicht wahr? Was mache ich jetzt aus diesem Programm? Und
also funktioniert es. Also praktisch
manchmal funktioniert es. Also beim Schostakowitsch-Album, was ja Christoph Niemann, unser gemeinsamer Freund, illustriert hat, war das genauso, ehrlich gesagt. Das war auch ein bisschen Markus Push zu sagen, willst du die Schostakowitsch-Prüfungen und Fugen spielen? Das war 2016. Und so ein bisschen sind das immer so Zufälle. Das sind Gespräche mit Freunden oder Begegnungen. Und dann fing so das Rädchen sich an zu drehen im Kopf. Und du sagst, das Album beschäftigt sich mit Liebe. Kann sein, vor allen Dingen beschäftigt sich das Album mit der Nacht und mit einer gewissen Form von einer Mischung zwischen Verlust, Angst und Paranoia und Albträumen. Und natürlich ist das kein Programm, das umarmt. Ich glaube, die einzigen beiden Werke in diesem Programm, die umarmen, sind das erste Stück, nämlich Franz Liszt's Liebestraum, und das letzte Stück, Franz Liszt's Harmonie des Soir, also die Klänge der Nacht. Ansonsten ist es ein sehr beobachtendes Album mit Musik, die ich beschreiben würde als schmelzendes Eis. Es ist eine Gleichzeitigkeit von enormer Hitze und enormer Energie und auch einem enormen energetischen Angriff auf eine eiskalte Oberfläche, die zwar schmilzt, aber noch immer eiskalt ist. Also so einen dauerglühenden und gleichzeitig marmorhaften, eiskalten Zustand bewegt sich diese Musik und ist sicherlich eines dieser Alben, die ich so häufig nicht machen werde, die mich aber gerade sehr glücklich machen.
Und was ist Liebe für dich?
Ziel.
Weil?
Weil ich mir etwas Schöneres nicht vorstellen kann.
Mhm. Ich habe auch einen Tipp dabei fürs Wochenende übrigens. Ich habe einen Film schon vor einer Weile gesehen in Amerika, den man sich demnächst auch irgendwie in Europa anschauen kann, sage ich jetzt mal so. Es gibt immer noch keinen Kinostarttermin, unverschämterweise. Also wer auch immer diesen Film in Deutschland in die Kinos bringen möchte, tut es bitte. Ein fantastischer Autor, Comedian, jetzt auch Filmemacher, BJ Novak, hat einen Film gedreht, der heißt Vengeance. Und da geht es darum, dass ein Mensch, der so ein bisschen ist wie BJ Novak, also er lebt in New York, er ist sehr erfolgreich, er lebt in der intellektuellen Szene. In dem Film ist er ein Reporter für den New Yorker, möchte unbedingt einen Podcast haben und ist auf der Suche nach einem Thema. Und dann bekommt er eines Tages einen Anruf von einem Menschen, den er nicht kennt. Und der sagt, deine Freundin ist tot. Und er muss dann erstmal nachschauen, welche Frau eigentlich gemeint ist und schaut dann in seinem Handy nach und stellt dann fest, dass es eine Frau, mit der er mal eine Affäre hatte. Und wird dann überredet, zu der Beerdigung nach Texas zu fahren. Und kommt aus diesem New Yorker intellektuellen Milieu in das texanischste Texas, was man sich so vorstellen kann. Und lernt da sehr viel über sich selbst und auch über seinen verfälschten Blick über Amerika, von dem er immer glaubt, er hat alles durchschaut und merkt, es ist eben doch nicht so. Ein wahnsinnig lustiger Film. BJ Novak hat alles daran gemacht. Also er hat die Geschichte geschrieben, er spielt die Hauptrolle und er hat Regie geführt. Wirklich ganz fantastisch. Also wenn ihr euch ihn irgendwie anschauen könnt, Vengeance.
Danke für den Tipp.
Heißt Rache. Man versteht erst auch nicht, warum. Aber dann eben doch. Und er hat einen fantastischen, sehr bewegenden Schluss. Also kann ich auch nur allen empfehlen. Igor, dein Sonntag, wie geht der los? Auch wieder morgens um 6? Und dann wieder,
tut mir leid.
Und dann wieder Filterkaffee?
Ja.
Und dann wieder?
Kein Sport.
Warum sonntags kein Sport?
Einen Tag mache ich gar nichts.
Und das heißt, was macht man, wenn man gar nichts macht?
Lesen.
Was liest du gerade außer dem Buch, über das wir gerade schon gesprochen haben?
Das andere Buch, was ich gerade lese, heißt Flamme, von einem ganz außergewöhnlichen Musikjournalisten, den du kennst, weil er bei euch auch häufig schreibt, nämlich Volker Hagedorn. Und er hat ein Buch geschrieben, da geht es vor allen Dingen sehr, sehr viel um so das Pariser Musikleben 20 Jahre, aber auch viel um das deutsche Musikleben der Zeit. Es geht um Claude Debussy, um Paul Hindemith, um Igor Stravinsky, so um diese Zeit, diese glühende Zeit. Also wirklich so, so bemerkenswert gut geschriebenes, tolles Buch. Das lese ich gerade auch. So, und lese aber auch eben Nachrichten. Und ich habe so eine kleine Guilty Pleasure.
Ich wusste, dass da noch was kommt.
Ja. Ich schaue Family Guy Folgen.
Ah.
Jetzt geht's los.
Wie kam es dazu?
Ich bin der größte Seth MacFarlane-Fan, den du kennst.
Ja. Was ist das Großartige an Seth MacFarlane?
Ich weiß nicht, wo der seine Inspiration hernimmt. Aber es ist so, also früher habe ich ja gedacht, die Simpsons seien fantastisch. Ja. Finde ich übrigens immer noch.
Mhm.
Das ist so vielschichtig und so, so reichhaltig und so klug und so witzig und so. Aber die finstere, grenzüberschreitende Art von Family Guy ist einfach so, so sensationell. Also ich meine, so Videos, Family Guy being racist 10 minutes straight, ja, the most offensive jokes on Family Guy. Es sind jetzt Compilations, das kann man ja alles bei YouTube sehen. Ich schaue mir ganze Folgen an, weil das so enzyklopädisch ist, was so das amerikanische Leben angeht und was ehrlich gesagt auch das Leben angeht.
Mhm.
wo dieser Mann für jetzt, ich weiß nicht wie viele Folgen, die Inspiration, die thematische, den thematischen Reichtum hernimmt, ist mir wirklich ein Rätsel. Unabhängig davon, wo der, was für ein Talent er hat, er spricht ja auch die meisten Figuren selbst. Das ist ein, also wirklich ein Jahrhundert, eine Jahrhundertgabe, die ich unbegreiflich finde. Und also ich bin, wie gesagt, ich bin der größte Seth MacFarlane-Fan, den du treffen willst.
Wenn ich noch nie eine Folge von Family Guy gesehen habe, mit welcher soll ich anfangen?
Googelt einfach mal Family Guy Jewish.
Okay.
Also einfach mal, das ist, oder Family Guy Rabbi. Und es gibt ganz, ganz tolle Szenen und eine beginnt mit den, damit, dass, es sind ja nur so einzelne Szenen, dass in einer Mall Weihnachten da irgendwie zelebriert wird und Stewie, das Baby, mit seiner Mutter in der Schlange steht und auf den Weihnachtsmann wartet und sich umdreht. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig. Und der Mutter sagt, oh look, there are all the Jewish kids sitting on the rabbi's lap. Where he asks them to do something for him. So, so. Und dann dieser Rabbi da sitzt und sagt, look, I want the TV, but now this, I want the Samsung, and I don't want to do anything with it. Und das ist, das, es ist einfach so, es ist so sensationell. Mhm. Ja? Und so, so Family Guy Jewish Jokes ist großartig. Family Guy making fun of Italians.
Wieso, was ist das?
Großartig. Also großartig. So ist einfach mal Ausschnitte und dann eben sind aber ganze Folgen und sind einfach, also es ist so groß.
Wir haben immer eine Schlussfrage an unserem Podcast. Igor, die Schlussfrage lautet, was ist schlimmer, Sonntagnachmittag oder Montagmorgen?
Sonntagnachmittag.
Warum?
Ach, ich mag die Woche. Weil am Sonntagnachmittag dir ständig alle möglichen Leute sagen, es ist Sonntag, ich kann gerade nicht.
Ah ja, sie haben Sonntagsstress. Damit kannst du nichts anfangen,
nein,
oder?
Nein.
Ja. Hast du denn deinen Freundinnen und Freunden schon mal gesagt, wieso habt ihr eigentlich so einen Stress am Sonntag? Ich meine, es ist Sonntag.
Nee, ich habe auch manchmal Stress, aber ich will dann was machen. Ja? Mhm. Und ich habe dann einfach immer gesagt, ist mir doch egal, was für ein Wochentag es ist, lass uns was machen. Und dann kommt ihr mir mit euren deutschen Sonntag.
Entschuldigung. Das ist voll okay. Wenn wir jetzt hier fertig aufgezeichnet haben, fährst du mit dem Rad eigentlich nach Hause?
Ja, klar.
Mit welchem bist du heute unterwegs?
Mit dem kleinen Faltrad. Steht bei euch hier im Gang.
Warum hast du dich heute Morgen für das kleine Faltrad entschieden?
Weil ich ein bisschen zu spät kam und ich hasse zu spät kommen. Ich war ja auf die Sekunde um 10 Uhr.
Du warst pünktlich.
10:00 war ich hier.
Ja, absolut.
Aber wäre ich in meinen Keller gegangen und hätte das Tetris-Spiel auseinanderbauen müssen, um mein anderes Fahrrad rauszuholen, wäre ich zu spät gekommen. Und das Faltrad steht zu Hause in der Wohnung, neben der Waschmaschine. Und das geht schnell und deswegen habe ich das genommen.
Sehr schön, dass du mit deinem Faltrad heute uns in den Podcast gekommen bist. Vielen Dank und schönes Wochenende, Igor Lewitt.
Danke, das wünsche ich dir und euch auch.
Ja. Und fährst du später dann noch mit einem anderen Rad?
Nein.
Das bleibt dann heute das Faltrad. Wann wieder mit dem Angeberrad?
Wenn ich nicht zu spät irgendwo hinkomme. Wahrscheinlich morgen.
Wir werden dich beobachten. Tschüss.
Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Magazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.